Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Bundestag hat milliardenschwere Steuererleichterungen für Unternehmen beschlossen. Mit dem sogenannten Investitionsbooster will die schwarz-rote Koalition die schwächelnde Wirtschaft wieder ankurbeln. Bei dem Gesetzentwurf geht es um umfangreiche Entlastungen, wie zum Beispiel neue Abschreibungsmöglichkeiten. Das soll dafür sorgen, dass Firmen wieder mehr in moderne Maschinen investieren. Wenn der Bundesrat am 11. Juli zustimmt, kann das Paket wie geplant vor der Sommerpause in Kraft treten.
Bäder, Fliesen, Werkzeuge. Die Firma Gerhard Mann aus Landshut verkauft sie seit Jahren, investierte zuletzt 5 Millionen Euro in dieses neue Logistikzentrum. Zu früh, denn die neuen steuerlichen Sonderabschreibungen für solche Investitionen, der sogenannte Booster der Bundesregierung, greift erst ab Juli, gilt also nicht für die Firma, die ist enttäuscht.
Ich sehe das Licht, aber ich muss jetzt durch den Tunnel. Also aktuell, ich bin nicht wunschlos glücklich, weil wir durch ganz, ganz harte Zeiten gehen aktuell. Die wirtschaftliche Gesamtsituation ist mehr als anstrengend, auch für uns.
Steuerentlastungen für Firmen sollen nun allen helfen. Neue Investitionen sollen Unternehmen bis zu 30% von der Steuer abschreiben können. Die Körperschaftssteuer soll ab 2028 schrittweise gesenkt werden und neu gekaufte Elektroautos sollen bis zu 75% absetzbar sein. Das beschließt am Morgen der Bundestag. Der Finanzminister verspricht,
dass wir uns auf einen Wachstumspfad begeben und dass wir den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes signalisieren, wir tun alles dafür, dass ihre Arbeitsplätze sicher sind.
Doch die Firma Gerhard Mann aus Landshut geht ein zweites Mal leer aus. Denn auch bei den Strompreisen wird sie nicht entlastet. Das hatte die Bundesregierung eigentlich für alle, auch Verbraucher, versprochen. Doch nur große Industrieunternehmen sollen profitieren. Das sorgt für viel Kritik.
Für alle die Stromsteuer senken. Für alle Unternehmen, für alle Bürger, damit die Stromrechnung sinkt. Damit sich zum Beispiel das E-Auto, das Sie jetzt mit viel staatlichem Geld subventionieren wollen, auch einfach wieder besser rechnet. Handwerksbetriebe sollten profitieren von geringeren Energiekosten. Und jetzt nichts.
Auch Wirtschaftsexperten zweifeln an den Maßnahmen.
Ich sehe es sehr kritisch, dass auch hier nur Unternehmen entlastet werden sollen, nicht die Bürgerinnen und Bürger. Auch die brauchen eine Entlastung, gerade wenn es um die Frage geht, wie können wir einen wirtschaftlichen Impuls in Deutschland setzen.
Für eine Senkung der Strompreise, auch für Verbraucher, fehle das Geld, begründet das der Finanzminister.
Fragen wir nach bei Markus Preis in Berlin. Ist die Kritik berechtigt? Hält sich die Koalition nicht an ihre Versprechen?
Ich glaube, das kann man durchaus so sagen, denn wenn man in den Koalitionsvertrag schaut, und der ist ja noch nicht besonders alt, dann steht da auf Seite 30 klipp und klar, Zitat, als Sofortmaßnahme werde die Stromsteuer, Zitat, für alle gesenkt. Doch genau das sieht eben das konkrete Haushaltsgesetz von Finanzminister Klingbeil jetzt doch nicht vor. Firmen, ja, die werden entlastet, aber Millionen Bürger eben nicht. Und wenn man nachfragt, warum im Finanzministerium, aber auch zum Beispiel im Kanzleramt, das auch an der Entscheidung beteiligt war, dann hört man als Begründung, derzeit sei eben schlicht nicht mehr Geld da, aber man könne ja eventuell später in der Regierungszeit noch nachziehen. Dann würde man alle doch noch entlasten, aber eben nicht mehr sofort.
Wie geht's denn jetzt weiter?
Ich denke, die Blicke richten sich da jetzt auf Friedrich Merz. Der war in den vergangenen Wochen ja einfach auch aufgrund der Terminlage viel international unterwegs. Jetzt wartet hier zu Hause richtig innenpolitisch Arbeit. Man kann davon ausgehen, dass die Frage, ob es nicht doch noch einen Weg gibt, die Stromsteuer jetzt für alle zu senken, dass diese Frage sehr intensiv diskutiert wird beim Koalitionsausschuss kommenden Mittwoch im Kanzleramt. Denn der Vorwurf Wortbruch, Wahlversprechen nicht zu halten, der kann den Kanzler, die Union und die SPD nicht kalt lassen. Denn das hören sie derzeit zu oft. Erstens bei den Rekordschulden, die schon gemacht sind. Zweitens jetzt bei der Stromsteuer. Und die SPD drittens womöglich schon bald, falls der Mindestlohn doch nicht, wie von ihr versprochen, auf 15 Euro steigt.
Vielen Dank. Markus Preis in Berlin. Der Bundestag hat heute auch das parlamentarische Kontrollgremium eingesetzt. Es ist für die Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes zuständig. Die Mitglieder erhalten Zugang zu sensiblen Informationen. Bei der Wahl im Bundestag verfehlten sowohl die linken Fraktionsvorsitzende Reichineck als auch die beiden AfD-Kandidaten die notwendige Mehrheit. Damit sitzt neben drei Unions- und zwei SPD-Vertretern nur noch ein Oppositionspolitiker im Geheimdienstausschuss. der grünen Politiker von Notz. Für Friedrich Merz war es heute eine Premiere, sein erster EU-Gipfel als Bundeskanzler. Zu besprechen gab es reichlich: ein neues Sanktionspaket gegen Russland wegen des Krieges in der Ukraine. Außerdem auf der Tagesordnung die Lage im Nahen Osten und die Migrationspolitik der Europäischen Union.
Für ihn ist es das erste Mal auf dem roten Teppich im Brüsseler Europagebäude. Der Kanzler kommt, wie die meisten hier, direkt vom NATO-Treffen aus Den Haag. Und auch heute geht es um die Sicherheit in Europa.
Europa steht vor entscheidenden Wochen und Monaten. Und ich möchte gerne zurück in Brüssel nach vielen, vielen Jahren meinen persönlichen Beitrag dazu leisten, dass Europa erfolgreich in die nächsten Jahre geht.
Eine Gewissheit am Gipfeltisch: militärisch lässt sich Russland in der Ukraine kaum besiegen. Die einzige Chance, Russland wirtschaftlich zu schwächen, mit einem neuen Sanktionspaket, dem 18. insgesamt. Lettland und die anderen baltischen Staaten wollen dringend weitere Sanktionen gegen Russland und auch gegen Belarus. Denn für uns ist es sehr wichtig, Russland die finanziellen Ressourcen abzuschneiden. Im Blick haben sie die Gewinne aus russischen Ölgeschäften. Dafür soll der sogenannte Ölpreisdeckel verschärft werden. Für seine weltweiten Öllieferungen nutzt Russland auch Unternehmen aus der EU und aus G7-Ländern, zum Beispiel für Öltanker und Versicherungen. Diese Unternehmen dürfen das Öl nur transportieren oder versichern, wenn der Preis des Öls den Preisdeckel nicht überschreitet. Ansonsten ist das Geschäft verboten. Der Weltmarktpreis liegt momentan bei etwa 68 Dollar pro Barrel. Der aktuelle Preisdeckel beträgt 60 Dollar. Russland hat also bereits Einbußen. Künftig, so der Plan, soll der Deckel sogar auf 45 Dollar gesenkt werden. Viel Gesprächsstoff. Zudem drängt Frankreichs Präsident Macron dann noch überraschend auf eine Debatte über die europäischen Klimaziele. Es könnte ein langer Abend werden in Brüssel.
Tina Hassel, wie ist der letzte Stand bei den Verhandlungen?
Ja, noch immer wird um das 18. Sanktionspaket gerungen. Gerade schien der politische Durchbruch gelungen zu sein. Aber jetzt dementiert die Slowakei diese Einigung. Trotzdem versucht man hier, diese Sanktionen gegen die russische Kriegskasse irgendwie noch hinzubekommen. Die Gespräche laufen. Das andere wichtige Thema heute Abend ist der Handelsstreit mit den USA. Der Kanzler hatte die Kommission ja kritisiert, ihre Verhandlungsführung sei zu kompliziert. Man brauche schnell ein Angebot. Selbst wenn ein Abkommen nicht optimal sei, dann wäre das immer noch besser, als Anfang Juli mit leeren Händen dazustehen. Und wir haben es gerade gehört, völlig überraschend will Macron beim Abendessen die Klimaziele für 2040 in Frage stellen. Eigentlich will die Kommission kommende Woche ihre Pläne vorstellen. Wenn sich jetzt aber große Mitgliedstaaten wie Frankreich, Polen oder Italien dagegen aussprechen, dann könnte das weiter verschoben werden.
Dankeschön, Tina Hassel in Brüssel. Im Nahen Osten haben mit der Waffenruhe zwischen dem Iran und Israel die gegenseitigen Angriffe aufgehört. Zum ersten Mal seit Tagen hat sich nun der geistliche Führer des Iran, Khamenei, geäußert. In einer Videobotschaft im Staatsfernsehen stellte der 86-Jährige sein Land als Sieger im Krieg gegen Israel dar. Man werde sich niemals ergeben. Zum Krieg zwischen beiden Ländern waren Anfang der Woche Bilder verbreitet worden, die den israelischen Angriff auf das berüchtigte Evin-Gefängnis in Teheran zeigen sollten. Unter anderem hatte der israelische Außenminister Saar ein Video auf X gepostet. Neben anderen Medien haben auch Tagesschau und Tagesthemen die Videosequenz gezeigt. Dass Israel das Gefängnis beschossen hat, ist unstrittig. Aber inzwischen gibt es Zweifel an der Echtheit der Filmsequenz. Vermutlich wurde sie mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Ausführliche Informationen dazu, was über die Entstehung der Bilder bekannt ist, finden Sie bei tagesschau.de. In Belarus sitzen nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen etwa 1200 politische Gefangene in Haftanstalten. Gegen offene Opposition geht das Regime von Präsident Lukaschenko mit Gewalt vor. So wurden die Massenproteste nach der Präsidentenwahl 2020 brutal niedergeschlagen. Am vergangenen Wochenende kamen überraschend 14 politische Gefangene in Belarus frei, vermutlich durch Vermittlung der USA. Einer von ihnen ist der prominente Oppositionspolitiker Sergei Tichanowski.
Dieser Mann war politischer Gefangener des Lukaschenka-Regimes in Belarus. Mehr als 5 Jahre hat Sergei Tichanowski in Straflagern und Gefängnissen verbracht, wurde isoliert und gequält. Seit wenigen Tagen ist er wieder frei, konnte Ehefrau Svetlana Tichanowska in Vilnius wieder in die Arme schließen. Im ARD-Exklusivinterview spricht Tichanowski über das emotionale Wiedersehen mit seiner Familie. Wir kamen zu unserer Tochter und meine Frau sagte, das ist dein Vater. Aber unsere Tochter sah mich an und sie hatte ein anderes Bild im Kopf. Sie erinnerte sich nicht an mich. Das war psychologisch ein sehr schwerer Moment. So sieht Tichanowski 2020 aus. Der Blogger und Aktivist verkündet seine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl. Das Regime um Machthaber Lukaschenka lässt ihn unter konstruierten Vorwänden festnehmen. An seine Stelle als Oppositionsführerin tritt Ehefrau Svetlana. Sie bekommt viel Unterstützung, kämpft bis heute aus dem Exil für ein freies und demokratisches Belarus. Jetzt wollen die Tichanowskis gemeinsam für die Freilassung der mehr als 1000 politischen Gefangenen streiten. Freiheit ist, wenn wir uns frei in unserem Land bewegen können, ohne Angst zu haben, dass man uns einen Sack über den Kopf stülpt, irgendwohin verschleppt oder sagt, dass unsere Meinung Terrorismus oder Extremismus ist und dich ins Gefängnis steckt. Dabei hofft er auf die USA, denn es war wohl Trumps Sondergesandter Kellogg, der mit seinem Besuch in Minsk Tichanowskis Freilassung erwirkte. Und er setzt darauf, dass seine Landsleute ihre Angst vor dem diktatorischen Regime ablegen.
Bei einem Polizeieinsatz in Wangen in Baden-Württemberg ist ein Mann erschossen worden. Zuvor soll er die Beamten mit einem Messer attackiert haben. Die Polizisten wollten nach Angaben des Landeskriminalamtes den 27-jährigen Asylbewerber aus Afghanistan in seiner Wohnung abholen, weil er eine Haftstrafe antreten sollte. Daraufhin habe der Mann plötzlich ein Messer gezogen und sei dann erschossen worden. Ein Polizist wurde durch Stiche schwer verletzt. Die ARD-Intendantinnen und Intendanten haben ein Sparprogramm für das Radioangebot beschlossen. Insgesamt sollen mindestens 16 Radiowellen wegfallen. Das sieht der Reformstaatsvertrag vor. Die Maßnahme soll vor allem Programme betreffen, die ausschließlich über DAB Plus und nicht über UKW verbreitet werden. Welche Sender genau wegfallen, darüber müssen jetzt unter anderem die Landesrundfunkanstalten entscheiden. Die Reform soll bis zum 1. Januar 2027 umgesetzt werden. Zum Sport. Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat bei der Fußball-Europameisterschaft in der Slowakei das Finale erreicht. Gestern Abend bezwang das DFB-Team Frankreich mit 3:0. Gegner im Endspiel am Samstag in Bratislava ist Titelverteidiger England.
Ab ins Finale. Deutschlands U21 steht im Endspiel und hat immer noch nicht genug.
Ja, richtig geil. Ich glaube, darauf haben wir noch hingearbeitet. Ne? Das Finale, das ist das größte Spiel, was es gibt, auch persönlich für mich bisher. Ich freue mich extrem darauf und wir haben nicht umsonst zu viel Zeit jetzt hier miteinander verbracht. Wir wollen auf jeden Fall gewinnen.
Im Halbfinale ist das deutsche Team in Weiß nicht zu stoppen. 8. Minute die frühe Führung durch Nelson Viper, der überraschend in die Startelf gerückt war. Der Torpfosten wird zum Vorlagengeber für den Mainzer. Und Viper auch beim zweiten Tor mittendrin Vorlage für den besten Torschützen dieses EM-Turniers. Nick Woltemade vom VfB Stuttgart mit dem 2:0. Da ist noch keine Viertelstunde um. 6. Turniertreffer schon für Woltemade. Danach rückt er hier in den Fokus. Deutschlands Torwart Noah Atubolu rettet gleich mehrfach. Spektakulär und stark bei französischen Großchancen. Atubolu im Halbfinale der Matchwinner.
Ja, ich denke mal, wir haben einen hinten drin stehen, wo wir uns gar keine Sorgen machen müssen. Und das hat man jetzt auch im Laufe des Turniers gesehen, würde ich mal jetzt sagen. Und ist einfach ein Top-Spieler, Top-Torwart.
Letzte Zweifel am Weiterkommen beseitigt der eingewechselte Brajan Gruder mit dem 3:0 in der Nachspielzeit. Deutschland steht verdient im Finale und spielt am Samstag gegen England um den U21-EM-Titel.
Unwetter mit orkanartigen Böen und Starkregen sind seit dem Nachmittag über Teile Deutschlands gezogen. In Sachsen-Anhalt gingen zahlreiche Notrufe wegen Starkregens und umgestürzter Bäume bei der Feuerwehr ein. Betroffen war vor allem die Altmark im Norden des Bundeslandes. Auch in Berlin sorgten umgestürzte Bäume für Verkehrsbehinderungen. Die S-Bahn stellte ihren Betrieb komplett ein. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 27. Juni.
Tiefausläufer sorgen zunächst noch für wechselhaftes Wetter. Aus Westen macht sich aber zunehmend ein Hoch bemerkbar. Heute Nacht sind vor allem im Nordosten und Südosten noch zum Teil unwetterartige Gewitter unterwegs. Sie ziehen aber bald ostwärts ab. Gegen morgen kommt in der Westhälfte wieder Regen auf. Der verlagert sich am Tag nach Osten. Im Südosten gibt es vereinzelt auch Gewitter. Sonst lockern die Wolken von Westen her auf. Heute Nacht kühlt es ab auf 20 bis 13 Grad. Morgen werden an der Nordsee 19, im Breisgau 29 Grad erreicht. Am Samstag im Süden sonnig, in der Nordhälfte auch dichte Wolken, aber meist trocken. In den folgenden Tagen wird es noch heißer. Am Sonntag kann es im Norden vereinzelt Schauer und Gewitter geben, am Montag nach Südwesten hin.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr fragt Jessi Wellmer die Fraktionschefin der Linken Heidi Reichinek, was ihre gescheiterte Wahl in das Geheimdienstkontrollgremium für die Zusammenarbeit im Bundestag bedeutet. Außerdem sind wir mittendrin in Weißwasser, wo ein Jugendtreff den Kampf ums Überleben vorerst gewonnen hat. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.